Der Igel Podcast. Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen. Gespräche über Gesundheit und Geld.
Hallo und willkommen zur neuen Folge des Igel Podcast, dem Podcast für eure Gesundheit, Selbstzahlerleistungen und evidenzbasierte Medizin. Mein Name ist Markus Anhäuser. In dieser Folge widmen wir uns dem Thema Igelleistungen in der Schwangerschaft. Es wird demnächst zwei neue Bewertungen zu dem Thema geben, aber weil das Thema generell viele interessieren wird, dachten wir uns, wir machen gleich mal zwei Folgen. Diesmal geht es ganz allgemein um das Thema. In der zweiten Folge, die dann Ende September erscheinen wird, dreht sich alles um die beiden Bewertungen. Für den Überblick zum Thema haben wir wie immer eine Expertin eingeladen, die uns durch den Dschungel an Selbstzahlerleistungen führen wird. Diesmal ist es Antje Ennequel vom MD Bund.
Ich bin Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und ich arbeite jetzt seit 2021 beim Medizinischen Dienstbund und bin hier vor allem zuständig für das Thema außerklinische Geburtshilfe, also alles rund um Hausgeburtshilfe, Geburtshausgeburten und so weiter, aber auch Geburtshilfe im weiteren Sinne. Das ist eins meiner Themen. Vor meiner Tätigkeit hier war ich in verschiedenen Krankenhäusern tätig, in unterschiedlichen Versorgungsstufen in der Schweiz und in Deutschland.
Die Schwangerschaft ist eine aufregende Zeit, voller Erwartungen, Hoffnungen und Befürchtungen. Die Zeit, als meine Frau mit unserer Tochter das erste Mal schwanger war, ist schon ein paar Jahre her. Aber ich erinnere mich, wie beeindruckt, aber auch überfordert wir waren von dem Angebot, das einem von allen Seiten gemacht wird. Für die Zeit der Schwangerschaft bieten die gesetzlichen Krankenkassen eigentlich schon eine ganze Menge Leistungen, die in der sogenannten Mutterschaftsrichtlinie festgelegt sind. Darüber hinaus können die freiberuflichen Hebammen weitere Leistungen anbieten, wie etwa Geburtsvorbereitungskurse, die im Hebammenhilfevertrag beschrieben sind.
Die Mutterschaftsrichtlinie, also da ist es sehr detailliert beschrieben, was für Leistungen zu welchem Zeitpunkt genau durch die gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden, übernommen werden. Da sind Screening-Untersuchungen dabei, aus Blut, aus Urin, aus anderen Körpermaterialien, also zum Beispiel eine Fruchtwasserpunktion bei einer bestimmten Risikokonstellation. Da ist enthalten, zu welchem Zeitpunkt der Schwangerschaft diese Untersuchungen stattfinden. Es sind aber auch Impfungen enthalten, also Impfungen werden übernommen, wie zum Beispiel die Grippeschutzimpfung oder recht neu die Impfung gegen Keuchhusten im dritten Schwangerschaftsdrittel, die Führung eines Mutterpasses über die gesamte Schwangerschaft hinweg, Anamnese, Blutgruppenbestimmung. Also das ist ein sehr großes Feld, was hier alles übernommen wird, auch dokumentiert wird und die Schwangere hält ja dann auch mit ihrem Mutterpass wie so eine kleine Krankenakte, nur dass es eben keine Erkrankung ist, über ihre gesamte Schwangerschaft in der Hand und hat das auch noch, wenn eine Folgeschwangerschaft dann irgendwann eintritt, hat dann auch schon quasi Unterlagen, wie lief die erste Schwangerschaft für die nächste Schwangerschaft. Also hat hier wirklich auch eine hohe Kompetenz, ihre eigenen Daten, ihren eigenen Schwangerschaftsverlauf, Geburtsverlauf und so weiter zu verwalten oder zumindest die Daten darüber und dann auch weiterzugeben.
Den Hinweis sollte man vielleicht tatsächlich nochmal machen, auch wenn es ein bisschen eigenartig klingt. Schwangerschaft ist keine Krankheit, sondern ein ganz normales biologisches Phänomen, seit Millionen von Jahren erprobt, in das man ruhig ein wenig Urvertrauen setzen kann. Aber trotzdem, da die meisten ständig mit Ärztinnen und Ärzten und Krankenhäusern zu tun haben, kann das schon recht einschüchternd sein, vor allem, wenn es die erste Schwangerschaft ist. Aber zum Glück gibt's hier auch noch die Hebammen.
Im Rahmen der Hebammentätigkeit vor allen Dingen steht aber auch noch die Unterstützung der Frau in diesem Lebensabschnitt, in Vorbereitung auf die Geburt, durch Geburtsvorbereitungskurse, durch Stillvorbereitung und solche Sachen, durch Beratung, findet das natürlich auch im ärztlichen Kontext statt. Aber das ist sehr viel doch auch bei den Hebammen verortet, hier auch eine Stärkung der Gesundheitskompetenz der Frau zu fördern.
Wenn man sich die Liste der Leistungen der Krankenkassen anschaut, könnte man eigentlich zu dem Schluss kommen, dass das eine Menge Angebote sind, um gut und sicher durch die Schwangerschaft zu kommen. Doch dann bieten einem Ärztinnen und Ärzte oder auch Hebammen einen ganzen Schwung weiterer Maßnahmen an, die einem den Eindruck vermitteln können, um wirklich sicher zu sein, sollte ich dieses oder jenes vielleicht auch noch machen. Das sind dann die individuellen Gesundheitsleistungen, die man eben selbst zahlen muss.
Also für die Schwangerschaft gibt es ein großes Feld, würde ich mal sagen, an IGE-Leistungen. Das betrifft zum größten Teil Screening-Untersuchungen. Das heißt Untersuchungen, die bei an sich gesunden Schwangeren schauen nach bestimmten Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel Zytomegalievirus, Toxoplasmose, Ringelröteln. Es gibt aber auch so etwas wie das Präeklampsie-Screening. Das heißt, da kann um die 12. Woche herum geschaut werden, wie hoch ist das Risiko, dass die Schwangere eine Schwangerschaftsvergiftung im Laufe der Schwangerschaft entwickelt. Das ist also eine Risikoberechnung letzten Endes. Auch das Ersttrimester-Screening liefert am Ende eine Risikoberechnung dafür, wie hoch das Risiko ist, dass das Kind eine Trisomie 13, 18 oder 21 hat. Die Nackenfaltenmessung geht ein bisschen in dieselbe Richtung. Auch das ist ein Screening, denn an der Stelle, das findet ja recht früh in der Schwangerschaft schon statt, ist ja noch keine Erkrankung festzustellen. Und die Frau selber hat ohnehin keine Erkrankung. Das betrifft ja dann das Kind.
Neben diesen Verfahren, um ein Risiko für eine Erkrankung des Kindes abzuschätzen, gibt es auch viele Leistungen, die versprechen, die besonderen Herausforderungen der Schwangerschaft für den Körper der Frau zu meistern. Also zum Beispiel Schmerzen zu lindern.
Wie zum Beispiel Akupunktur, die sicherlich auch sehr häufig erbracht werden und als Geburtsvorbereitung genutzt werden, um den Körper auf die Geburt besser vorzubereiten. Oder auch Tapen. Das Tape, das ist aus dem Sport, das sieht man ja ab und zu von Sportlern, dass die an irgendwelchen Gelenken oder was getaped sind. Und das ist auch in der Schwangerschaft durchaus üblich, dass Schwangere sich tapen lassen, denn die Schwangerschaft, man muss sich vorstellen, die Wassereinlagerung, die Gewichtszunahme und so weiter verändert die ganze Statik. Und es treten dann schon Beschwerden auf. Also ich würde jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass die allermeisten Frauen doch irgendwann auch Schmerzen, sei es im Becken, im Rücken oder an anderen Stellen im Körper verspüren. Und um dem entgegenzuwirken, ist Tape eine Methode, die als IGE-Leistung angewendet werden kann. Akupressur, also nicht die Akupunktur, wo quasi Nadeln gesetzt werden, sondern die Akupressur, wo also diese Punkte eher gedrückt massiert werden auf eine bestimmte Art und Weise, ist ebenfalls eine Möglichkeit, die ich zum Beispiel auch kenne gegen Übelkeit, die aber auch gegen Schmerzen eingesetzt werden kann. Also das ist wirklich ein großes Feld, was die Information an die Schwangeren angeht, sehr, sehr heterogen ist. Das heißt, oftmals gibt es zu diesen Leistungen einfach keine guten Informationen. Die werden angeboten. Es wird gesagt, das ist gut für sie. Aber was da jetzt genau wie gut und wie viel besser gegenüber etwas anderem sein soll, das ist ja oft gar nicht klar.
Damit eine Leistung von den Krankenkassen übernommen wird, sind strenge, genau vorgeschriebene Bedingungen zu erfüllen. Wir haben sie hier im Podcast schon öfter vorgestellt, sie gelten auch in der Schwangerschaft.
Also es ist halt so, dass die gesetzlichen Krankenkassen haben eine Pflicht, sag ich mal, zur Kostenübernahme nur unter bestimmten Bedingungen. Und dafür muss eine Leistung medizinisch notwendig sein, zweckmäßig, also dem Behandlungsziel auch dienend, ausreichend und wirtschaftlich, also mit dem geringstmöglichen Kostenaufwand, muss eine gleiche Qualität erzeugt werden. Und diesen Anforderungen sind also alle Leistungen erstmal unterworfen, die im Rahmen der gesetzlichen Krankenkasse überhaupt übernommen werden können. Und diese Screening-Tests, die zum Teil als IGE-Leistung angeboten werden, entsprechen diesen Kriterien eben nicht.
Was es mit dem medizinisch notwendig, zweckmäßig, ausreichend und wirtschaftlich genau auf sich hat, erklären wir in Folge 46 mit dem Titel IGE vs. GKV, warum Kassenleistungen oft unterschätzt werden. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Bei Screening-Untersuchungen ist mit dem Nutzen nicht nur gemeint, dass hier ein möglicher Schaden verhindert wird, der in seltenen Einzelfällen auftritt, sondern dass auch eine mögliche Überversorgung verhindert wird durch Therapien, die in den meisten Fällen überhaupt gar nicht notwendig sind. Das heißt nicht, dass im Einzelfall hier der Schaden durch die Infektion sehr gravierend sein kann. Das heißt es nicht, sondern hier wird einfach geschaut, wenn ich wirklich alle Schwangeren, die nicht krank sind, nichts haben, wenn ich die alle screene und denen dann alle eine Therapie zukommen lasse, hat das überhaupt einen positiven Effekt auf das, was ich als Gesundheitsversorger erreichen möchte? Und dann wird es eben keine Kassenleistung.
Genau dieser Aspekt ist für manch einen nur schwer zu verstehen. Auf den ersten Blick erscheint es doch ziemlich eindeutig zu sein, wenn man zum Beispiel einen Test auf einen Krankheitserreger macht. Entweder man hat ihn und kann dann entsprechend handeln oder eben nicht. Doch wie so oft ist es auch hier etwas komplizierter.
Ich verstehe das, wenn man das erstmal so nur wahrnimmt. Aber natürlich, um so eine Leistung auch nicht in die gesetzliche Krankenkasse erstmal aufzunehmen oder in die Leistungspflicht aufzunehmen, da wird natürlich schon geguckt, was liegt denn dem auch zugrunde. Und ich nehme jetzt mal einfach den Beta-Streptokokken-Test, der keine Leistung der gesetzlichen Krankenkasse ist, aber in der Regel allen Frauen doch irgendwie empfohlen wird. Und viele machen diesen Test ja auch. So, da gibt es ja auch einen Eagle-Monitor-Beitrag zu, der sehr interessant ist, der das Ganze nochmal genau beleuchtet. Und es gibt auch tatsächlich Empfehlungen der WHO dazu aus 2024, die gar nicht davon abweichen, muss man sagen, auch wenn der Eagle-Monitor ein bisschen älter ist. Und da ist der Hintergrund dazu einfach, ist die vaginale Besiedlung mit Beta-Streptokokken der Frau ist etwas ganz Natürliches. Also manche Frauen haben das, manche Frauen haben das nicht. Das ist einfach wie so ein individuelles Merkmal, hat auch nichts mit Lebensumständen, Hygiene oder sonst irgendwas zu tun, sondern ist einfach vorhanden oder eben nicht. Für die Frau selber völlig unproblematisch und deshalb auch nicht behandlungsbedürftig. Aber wenn jetzt ein Blasensprung, ein vorzeitiger Blasensprung vor allen Dingen stattfindet oder auch während einer vaginalen Geburt, können diese Beta-Streptokokken auf das Kind übertragen werden und dann in seltenen Fällen tatsächlich zu schweren Infektionen bis hin zum Tod des Kindes führen. Und ich sag mal so, jeder Gynäkologe, der schon mal ein Kind mit einer Beta-Streptokokken-Sepsis erlebt hat, hat höchsten Respekt vor dieser Erkrankung. Das muss ich wirklich so sagen. So, das heißt, das gilt es zu vermeiden, dass Kinder sich mit Beta-Streptokokken infizieren und hier tatsächlich auch einen Schaden nehmen. Um das zu vermeiden, gibt es zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist, man screent einfach alle Frauen, alle. Und alle, die ein positives Abstrichresultat haben, das heißt bei den Beta-Streptokokken nachgewiesen werden, bekommen unter der Geburt oder sagen wir kurz bevor wirklich das Kind den Vaginalkanal passiert, eine Antibiose. Alle bekommen das. Der zweite Weg ist, dass nur die eine Antibiose bekommen, die ein erhöhtes Risiko für eine Infektion haben. Und dieses Risiko wird definiert durch Blasensprung längere Zeit vor der Geburt, also länger als 18 Stunden oder auch Fieber unter der Geburt und noch weiteren Risikofaktoren. Diese Risikofaktoren, die sind in unseren deutschen Leitlinien für die Geburtsbetreuung schon verankert. Also Frauen mit Fieber unter der Geburt oder mit einem vorzeitigen Blasensprung, der dann über längere Zeit nicht zur Geburt führt, denen wird eine Antibiose empfohlen. Also das findet statt. Es ist jetzt also die Frage zu klären, welcher Ansatz ist besser, allen Frauen einfach eine Antibiose geben, die positiven Abstrich haben, oder nur denen, bei denen auch diese Risikofaktoren identifiziert werden. Und dazu gibt es bisher keine eindeutige Studienlage. Also der Eagle-Monitor hat dazu ausgeführt, dass es einen geringen Hinweis auf einen Nutzen gibt, Aber die Auswirkungen der Antibiotikagabe, die sind ja gar nicht bekannt. Und darauf geht auch die WHO ein in ihren Empfehlungen. Das heißt, die Auswirkungen auf das kindliche Mikrobiom zum Beispiel sind gar nicht bekannt, sind gar nicht untersucht, weiß man nicht. Insofern wird der Nutzen als unklar da bewertet und lässt sich also auch nicht klar belegen, was ist denn nun wirklich besser.
Ist das Verhältnis von Nutzen zu Schaden nicht überzeugend positiv zugunsten des Nutzens, werden die Kosten nicht von den Kassen übernommen. Das heißt aber nicht, dass eine Leistung immer eine Igel bleiben muss. Es gibt immer mal wieder Fälle, bei denen sich die Lage im Laufe der Zeit verändert. Bekanntestes Beispiel ist wahrscheinlich der NIPT, der nicht-invasive Pränataltest, mit dem getestet wird, ob beim Ungeborenen eine Trisomie 13, 18 oder 21 vorliegt. Bei diesen Trisomien sind die Chromosomen 13, 18 oder 21 nicht doppelt, sondern dreifach vorhanden, was zu schweren gesundheitlichen, auch lebensbedrohlichen Beeinträchtigungen führen kann. Zu diesem Test kommen wir gleich nochmal. Ein weniger bekanntes Beispiel für eine Leistung, die erst Igel war und jetzt Kassenleistung ist, ist ein anderer Pränataltest, und zwar auf den fetalen Rhesusfaktor. Dabei wird getestet, ob das Kind genauso Rhesusfaktor negativ ist wie die Mutter. Was war jetzt nochmal der Rhesusfaktor?
Der Rhesusfaktor oder das Rhesusmerkmal ist ein Blutgruppenmerkmal. So, und rhesusnegative Mütter haben dieses Merkmal quasi nicht. Rhesuspositive Kinder aber schon. Wenn eine rhesusnegative Mutter ein rhesuspositives Kind zur Welt bringt oder auch einfach schwanger ist, dann hat dieses rhesuspositive Kind, also eine Blutgruppe, bei der das Rhesusprotein oder dieser Rhesusfaktor vorhanden ist. Wenn sich nun mütterliches und kindliches Blut vermischen, was im Zuge der Schwangerschaft durchaus passieren kann über die Plazenta, dass dort ein kleiner Teil von kindlichem Blut auch in den mütterlichen Kreislauf gelangen kann, bei vorzeitigen Wehen oder natürlich auch unter der Geburt, ganz klar, dann kann die Mutter Antikörper bilden gegen dieses rhesuspositive Blutmerkmal, sag ich jetzt einfach mal. Und in dieser Schwangerschaft wäre das dann noch gar nicht das große Problem, aber in einer folgenden Schwangerschaft, wenn wieder ein rhesuspositives Kind geboren wird oder die Frau mit einem rhesuspositiven Kind schwanger ist, dann können diese Antikörper das Blut des Kindes zerstören. Und das ist natürlich dann ein großes Problem. Das will man verhindern. Darum gibt es die sogenannte Rhesusprophylaxe. Die soll diese Blutzellen abfangen. So, jetzt ist aber die Rhesusprophylaxe, also etwas, ein Protein, was man spritzt. Das kann Nebenwirkungen haben. Das kann zu Allergien führen und, und. Also es ist auch nicht mal eben gegeben. Aber natürlich, früher hat man das allen rhesusnegativen Frauen gegeben, aber seit es eben diesen nicht-invasiven Pränataltest gibt, kann man ja schauen, welchen Rhesusfaktor hat denn das Kind. Und wenn es auch negativ ist, naja, dann wird die Mutter keine Antikörper bilden und braucht entsprechend die Rhesusprophylaxe nicht.
Eine der beliebtesten Maßnahmen während der Schwangerschaft ist sicherlich der Ultraschall. Denn dann gibt es erstmals die Möglichkeit für die werdenden Eltern einen, wenn auch eingeschränkten Blick auf den kommenden Nachwuchs zu werfen. Man sieht zum ersten Mal das Baby, wie es sich bewegt, seinen Herzschlag. Man kann sich ein Bild davon ausdrucken und mit nach Hause nehmen. Ein großer Moment, den viele gerne wiederholen wollen, vielleicht auch in 3D oder als Video. Doch was man dabei schnell vergisst, medizinisch notwendig ist das alles nicht. Im Laufe der Zeit artete dieses Babyfernsehen ohne medizinische Notwendigkeit regelrecht aus.
Also bis 2021, sag ich mal grob, war es durchaus üblich, dass den Frauen ganze Pakete quasi verkauft wurden, so nach dem Motto, jedes Mal, wenn sie kommen, bekommen sie ein Bild oder jedes Mal, wenn sie kommen zur Vorsorgeuntersuchung, machen wir ein Video, was auch immer. Also einfach nicht aus medizinischen Gründen hier einen Ultraschall zu machen, sondern eher zur Unterhaltung, um mal zu schauen. So, das war durchaus üblich, wurde nicht von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen, sondern musste selbst bezahlt werden. Die gesetzliche Krankenkasse zahlt für ganz normal verlaufende Schwangerschaften 3 Ultraschalluntersuchungen, in jedem Schwangerschaftsdrittel eine. Und darüber hinaus erstmal nichts, es sei denn, treten irgendwelche Risikofaktoren auf oder irgendwelche Auffälligkeiten im Ultraschall, die dann natürlich dazu führen, dass weitere Ultraschalluntersuchungen gemacht werden müssen. Die sind dann aber medizinisch indiziert, also notwendig. Seit 2021 ist dieser Ultraschall ohne medizinische Indikation gesetzlich verboten. Das ist festgehalten, das klingt etwas sperrig, in der Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen nicht ionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen. Und das betrifft eben dieses, ja, Babyfernsehen, Babywatching, wie auch immer man es denn nennen will. Das heißt, ohne eine medizinische Indikation darf aktuell eigentlich kein Ultraschall mehr gemacht werden.
Dass es dieses schier unübersehbare Angebot an zusätzlichen Leistungen gibt und vieles davon Tests sind, um das Risiko für mögliche Probleme zu bestimmen, ist womöglich auch eine Folge einer durchaus bedenklichen Entwicklung. Der Angst der Eltern, etwas falsch zu machen. Den einen Test nicht zu machen, der dann dazu führen könnte, dass sich ein Kind nicht so entwickelt, wie man es sich vorstellt. Es stellt sich die Frage, ob Frauen oder Eltern mit der Zeit unsicherer geworden sind, weniger Vertrauen haben als vielleicht noch ihre Eltern oder Großeltern.
Ja, also den Eindruck habe ich und den Eindruck habe nicht nur ich. Es lastet ja ein unheimlicher Druck auf den Schwangeren, auf den Familien. Denn ich sag mal, durch die sozialen Medien und so weiter wird so ein völlig idealisiertes Bild von Schwangerschaft, Geburt, Elternschaft, wie ein Kind zu sein hat, allein schon, also ein völlig idealisiertes Bild vermittelt mit der Erwartung, dass alle Abweichungen davon nicht okay sind. Nicht okay sind, vielleicht auch Schuld der Mutter sind, Schuld der Schwangeren, Schuld, wer auch immer, hat da etwas falsch gemacht. Wenn etwas nicht normal läuft oder in Anführungsstrichen normal, will ich mal sagen, dann hat irgendjemand etwas falsch gemacht. Also solche schicksalhaften Verläufe, wie es sie ja einfach gibt, dafür gibt es gar keinen Raum mehr. Sondern wenn etwas schief geht, nicht läuft wie erwartet, dann hat irgendwer einen Fehler gemacht. Und natürlich möchten nicht Schwangere oder Eltern hier irgendwelche Fehler machen. Sondern sie möchten das Maximum Ideale für ihr Kind, für ihre Schwangerschaft, für ihre Geburt herstellen. Eine ideale Umgebung, ideale Bedingungen und meinen eben dies auch über zusätzliche Leistungen oder über die maximale Ausschöpfung allem, was möglich ist, herstellen zu können. Ja, aber das ist eben dieser große Druck, der hier einfach auf den Schwangeren lastet. Sie sind dafür verantwortlich, dass jetzt das Kind gut zur Welt kommt, die Schwangerschaft gut verläuft und ja selbst dafür, dass das Kind dann im weiteren Leben einen guten Weg nimmt, denn beim Thema Mikrobiom geht's ja schon los, nimmt die Schwangere dann doch eine Antibiose, vielleicht ist dann das Mikrobiom gestört und dann könnte das Kind, was weiß ich, später irgendwelche Erkrankungen haben. Also das ist ja ein unheimlicher Druck, der hier auf die Frauen abgewälzt wird, hier das Idealste herauszuholen, was gar nicht möglich ist unbedingt.
Wer dieses Urvertrauen noch hat in dieses biologische Phänomen Schwangerschaft und wer sich einfach machen will, der verlässt sich auf das Urteil der Krankenkassen und nutzt eben nur das, was die Kassen geprüft haben und bezahlen. Auf Igel kann man dann guten Gewissens verzichten. Alle anderen können sich von ihrer Ärztin oder ihrem Arzt ausgiebig beraten lassen. Die Kosten für viele Tests liegen im Bereich zwischen 10 und 30 Euro. Manche Maßnahmen kosten aber auch 200 Euro und mehr. Und am Ende bekommt man bei einigen Tests nur einen Wahrscheinlichkeitswert, der einem mitteilen soll, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Erkrankung auftritt. Manch einer wird das wenig hilfreich finden. Am Ende unseres Gesprächs möchte Antje Ennequer aber dann doch noch auf einen Umstand hinweisen, der ihr ganz persönlich zu denken gibt. Und zwar im Zusammenhang mit dem NIPT, dem Test auf Trisomien 13, 18 und 21. Der wurde von der IGL zur Kassenleistung. Aber das hat zu einer Entwicklung geführt, die viele Menschen aus ethischer Sicht problematisch finden.
Also der nicht-invasive Pränataltest ist ja mittlerweile keine IGL-Leistung mehr, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Diese Voraussetzungen sind allerdings sehr weich formuliert. Das heißt, also theoretisch wäre, wenn diese Voraussetzungen nicht vorliegen, immer noch ein IGL. Aber diese Voraussetzungen sind sehr weich formuliert. Denn da steht letzten Endes drin, dass alle Frauen diesen Test in Anspruch nehmen können, wenn sie zusammen mit ihrer Frauenärztin oder ihrem Frauenarzt feststellen, dass der Test in ihrer persönlichen Situation notwendig ist. Und das ist natürlich, das gibt ja einen super weiten Rahmen. Da gibt es keine weiteren Einschränkungen zu, außer dass auch noch Frauen den natürlich in Anspruch nehmen können, wenn bereits Verdacht auf eine Trisomie besteht, dann kann man den NIPT auch in Anspruch nehmen. Aber eben, dass er in der persönlichen Situation notwendig ist. Das gibt einen sehr weiten Rahmen. Und das ist als Problem auch insoweit erkannt worden, dass es hier Anfang des Jahres von Abgeordneten des Bundestages einen Antrag gab, wo darauf noch weiter eingegangen wurde und vor allen Dingen auch thematisiert wurde, die Befürchtung, dass daraus eine Art Screening-Test wird. Denn das ist eigentlich das ist nicht gewollt und das soll dieser Test auch nicht sein. 20, 13, 18. Dann wird damit wieder, da sind wir wieder bei der Scheinsicherheit. Dann wird dadurch vermittelt, alles ist jetzt super gut. Aber vielleicht hat das Kind auch irgendetwas anderes. Vielleicht kommt es zu einem Problem irgendwann in der Schwangerschaft. Vielleicht verläuft die Geburt doch nicht so wie geplant und das Kind hat irgendeinen bleibenden Schaden, was auch immer. Also hier wird wieder so eine Scheinsicherheit suggeriert, aber gleichzeitig auch irgendwo abgewertet. Und das ist, finde ich, höchst bedenklich. Das ist aber nicht nur ein Problem der einzelnen Schwangeren, sondern das ist natürlich auch ein gesellschaftliches Problem. Ja. Also es ist ja eine große ethische Frage dahinter. Denn ich sage mal so, was ist denn, wenn sich jetzt eine Frau, sagen wir mal bewusst, für ein Kind mit Trisomie 21, 13, 18 entscheidet oder sich auch einfach gegen diesen Test entscheidet. Sie kann ja auch sagen, in meiner persönlichen Situation brauche ich diesen Test nicht. Dann ist es schon so, dass danach gefragt wird, ja, habt ihr das denn nicht gewusst? Und das suggeriert natürlich, ist es gar nicht okay, mit einer Trisomie zu leben oder ein Kind mit einer Trisomie zur Welt zu bringen. Und das ist ein großes ethisches Problem, worum es eben auch in diesem Antrag dann geht und was für so ein bisschen über diesem Test schwebt.
Der IGL-Monitor hat bereits einige IGL bewertet. Die Links stelle ich euch in die Shownotes. Ende September präsentieren wir dann die Ergebnisse zu zwei neuen Bewertungen bzw. Updates. In beiden Fällen geht es um Akupunktur. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Das war der IGL-Podcast, dem Podcast für eure Gesundheit, Selbstzahlerleistungen und evidenzbasierte Medizin. Empfehlt uns bitte weiter, gebt uns Sterne, wenn es euch gefallen hat und abonniert uns, wo immer ihr auch Podcasts hört. Das war's für heute. Mein Name ist Markus Anhäuser. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.